die Mehr vom lieben Gott. Und ich muss gleich sagen, wir werden mit diesem Thema auch heute nicht fertig werden. Es reicht dann nicht, wenn wir den Zorn Gottes behandeln und uns das einmal anschauen. Du kannst natürlich sagen, oh wei, ist Gott jetzt so zornig, dass man das an einem Sonntag gar nicht zu Ende bekommt. Wichtig, denke ich, ist, dass wir das Ganze gründlich behandeln und darüber nachdenken und dann auch noch Zeit haben, darüber nachzudenken, was heißt das eigentlich für mein Gottesbild? Was heißt das für mein Leben im Glauben, für meine Frömmigkeit? Und was heißt das für unsere Verkündigung? Welchen Gott verkündigen wir? Und wie verkündigen wir ihn? Heute also weiter mit diesem Thema. Nun, wir wissen von Gott überhaupt nur darum, weil er sich uns offenbart hat. Wenn es Gott gibt und er ist Schöpfer dieses Universums, dann wissen wir nichts über ihn, weil wir sind zu klein. Aber wir glauben, dass Gott Geschichte geschrieben hat, dass er sich gezeigt hat auf dieser Erde, in Raum und Zeit. Zunächst in seinem Volk, im Volk Israel. Das heißt im 1. Mose 12, und Gott sprach zu Abraham. Und da fängt die Geschichte mit diesem Volk an. Und zuletzt hat Gott ein für alle Mal und umfassend sich gezeigt, sich offenbart in Jesus Christus, in seinem Sohn. Und Menschen haben dies inspiriert vom Heiligen Geist aufgeschrieben, haben diese Offenbarung für uns festgehalten im Alten und im Neuen Testament. Und dieses Zeugnis, das biblische Zeugnis, das ist der Maßstab für unseren Glauben. Das ist in allen christlichen Kirchen so. Die Bibel, das Wort Gottes, ist der Maßstab für die Glaubenslehre, für den Glauben. Und eben in der Bibel sehen wir, dass Gott nicht der liebe Gott ist, wie er umgangssprachlich verstanden wird. Gott ist weder niedlich noch kuschelig. Der Gott der Bibel ist nicht senil und er ist nicht dement. Der Gott, der sich offenbart hat in Israel und in Jesus Christus, ist nicht taub und er ist nicht blind. Und der Gott, der sich offenbart hat, ist erst recht kein Waschlappen und kein Weichei. Gott ist nicht die Abkürzung für guter Opa total taub. Nicht der Gott, der sich uns offenbart hat. Die Bibel, und das haben wir am letzten Sonntag auch in den Namen Gottes gesehen, die Bibel beschreibt uns einen Gott, der allmächtig ist, dem nichts unmöglich ist. Sie sagt, er ist der Schöpfer des Universums und wohnt in einer Größe, in einem Licht, das für uns unvorstellbar ist. Seine Herrlichkeit würde uns blenden. Die Bibel sagt, dass Gott ein heiliger Gott ist, dass er ein reiner Gott ist, ohne Schuld, ohne Sünde. Johannes sagt es in seinem Brief, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und er ist ein Gott, der keine Kompromisse macht, keine, sondern einer, der sich selbst treu bleibt. Keine Witzfigur, sondern ein heiliger Gott. Und die Bibel sagt, er ist ein leidenschaftlicher Gott. Ein Gott, der sich ereifert. Auch ein Gott, den wir beeinflussen können. Ein Gott, der ein Herz hat. Darum macht es Sinn, zu beten und mit ihm zu rechnen. Ein leidenschaftlicher Gott. Geht er mal weiter? Noch einmal diese beiden Stellen. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifernder Gott. Und der Hebräerbrief greift dies auf, Kapitel 12. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und wenn das Alte Testament vom Zorn Gottes spricht, dann ist im Hebräischen oft vom Rauch die Rede, der aus seiner Nase kommt. Dass Gott sich so ereifert in seinem Zorn, dass das sichtbar ist. Weil Gott leidenschaftlich ist, redet die Bibel vielfach vom Zorn Gottes, und zwar im Alten Testament und im Neuen Testament. Die Vorstellung, ja, das Alte Testament, das war ja alles so schlimm und da war Gott der Zornige, im Neuen Testament, da ist er ja der ausschließlich der Nette. Diese Vorstellung ist nicht biblisch. Heute, von den Punkten, die ich letzte Woche aufgegriffen habe, werden wir nur einige einmal aufzeigen. Fangen wir an mit vielleicht dem Schwierigsten, aber es ist wichtig, denke ich auch, das darüber zu sprechen, das einmal zu sehen. Mit dem ersten Punkt, das ist die nächste Folie, Gottes geheimnisvoller Zorn. Es gibt wenige, sehr, sehr wenige Stellen, und doch sind sie da im Alten Testament, wo Gottes Zorn ohne einen ersichtlichen Grund auf einmal auftaucht. Und du weißt nicht, warum. Im zweiten Buch Samuel, Kapitel 24, Vers 1, heißt es: Noch einmal ließ der Herr die Israeliten seinen Zorn spüren. Er, also es heißt hier Gott reizte David auf, etwas zu tun, was dem Volk schaden musste. Er sagte zu ihm: Zähle die Männer von Israel und von Juda. Also Gott sagt dem David: Zähle du mal, wie viele Leute du in deinem Heer hast. Denn es ging darum, die wehrfähigen Männer zu zählen. Und das hat David getan. Das war aber zugleich darum eine Sünde, weil David sich eben nicht auf die Größe seines Heeres verlassen sollte, sondern auf die Hilfe Gottes. Und darum, weil er dies getan hat, weil er diese Volkszählung getan hat, wurde das Volk Gottes gerichtet. Es heißt, dass eine Pest ausbrach und 70.000 Männer dadurch ums Leben kamen. Noch einmal, heißt es hier, ließ der Herr die Israeliten seinen Zorn spüren. Er reizte David auf, etwas zu tun, was dem Volk schaden musste. Und es gibt keinen ersichtlichen Grund dafür. Im Gegenteil, einige Kapitel vorher, in Kapitel 21 wird davon berichtet, dass Gottes Zorn besänftigt ist. Es scheint alles in Ordnung zu sein und dann auf einmal sowas. Es ist schwierig einzuordnen, schwierig zu verstehen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir solche Stellen nicht einfach ausblenden und ignorieren. Was aber nicht geht, ist aus so einer Stelle abzuleiten, dass Gott ein willkürlicher Gott sei. Denn das könnte man ja daraus schließen. Ist Gott vielleicht unberechenbar, launenhaft und heimtückisch? Kann es sein, dass wenn er einen schlechten Tag hat, wir alle leiden müssen? dass Gott zornig ist, weil es ihm gerade nicht so gut geht? So ist es in der griechischen Götterwelt. So haben die Griechen die Götter gesehen, die haben sich ja auch untereinander gestritten und da gab es Eifersüchteleien und dann hatten die mal einen schlechten Tag. Und wenn die einen schlechten Tag hatten, dann waren die zornig und dann hattest du als Mensch große Probleme. Aber die Bibel schildert uns einen anderen Gott. Und es ist interessant, um diese Abgrenzung zu zeigen, dass Gott nicht der unberechenbare Gott ist, benutzt die Bibel ganz bewusst nicht denselben Begriff, wie es die Griechen getan haben für ihre Götter. Manes ist der Zorn bei den Griechen und bei den griechischen Göttern. Sowohl in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes als auch im Neuen Testament wird dieser Begriff bewusst nicht gebraucht, damit es hier keine Verwechslung gibt. Und damit alle sehen, nein, Gott ist nicht der Unberechenbare, nicht der Heimtückische. Vielleicht gibt es auch für so eine Stelle noch eine andere Erklärung. Dieselbe Begebenheit, exakt dieselbe Begebenheit, wird auch im Buch der Chroniken geschildert. 1. Chronik 21, Vers 1. Und dort heißt es, der Satan, der Widersacher Gottes, wollte Israel ins Unglück stürzen und deshalb verführte er David dazu, das Volk zählen zu lassen. Der Widersacher Gottes wollte David ins Unglück stürzen und er verführte ihn dazu, das Volk zählen zu lassen. Ja, wer war es denn nun? War es Jahwe, war es Gott selbst? Oder war es der Widersacher Gottes? Wer war es denn nun? Eine Möglichkeit wäre, dass Gott, der sich ja uns, ich sag mal, schrittweise, stufenweise offenbart hat, zuletzt in Jesus Christus, dass Gott es zugelassen hat, am Anfang bei den ältesten Schriften wurde alles auf den einen Gott, auf Jahwe zurückgeführt. Und dass erst später, in späteren Zeiten, dem Menschen offenbart worden und klarer geworden ist, es gibt auch eine antigöttliche, eine widergöttliche Macht. Und vielleicht ist sie es, die eigentlich dahinter steckte, so etwas Grausames zuzulassen. Gottes geheimnisvoller Zorn. Wir reden hier vielleicht von 0,1% der Stellen, von denen wir zu reden haben. Aber es ist eben auch da. Die Bibel sagt, Jahwe ist kein launenhafter, kein heimtückischer Gott. Und dass er barmherzig ist und von großer Güte. Und was er sagt, das hält er gewiss. Aber zugleich, ich denke, das wird zumindest dadurch auch klar, ist Gott keine Witzfigur, sondern ein heiliger Gott. Kommen wir zum zweiten von drei Punkten heute. Gottes leidenschaftlicher Zorn. Der griechische Philosoph Aristoteles, der hat sich Gott vorgestellt als jemand, der apathisch ist. Er nannte ihn den unbewegten Erstbeweger. Also, Gott hat, wie wenn man so Dominosteine aufgebaut hat, hat einmal getippt, seitdem bewegt sich alles und dann ruhte er in sich. Ein unbewegter, starrer Gott. Die Bibel zeigt uns das genaue Gegenteil, einen leidenschaftlichen Gott. Einen Gott, der lebendig ist, der sprüht, der agiert, der handelt. Und es ist ein Gott, der antwortet, der reagiert auf das Handeln der Menschen. Und manchmal wird Gott so menschlich dargestellt, dass wir vielleicht schon denken, Mensch, kann man das machen? Wie ist das zu verstehen? Eine Begebenheit lese ich uns aus 2. Mose 32. 2. Buch Mose, Kapitel 32. Der Hintergrund ist der, dass das Volk Israel die 10 Gebote empfangen soll. Und Gott möchte mit diesem Volk einen Bund schließen. Dazu geht Mose auf den Berg Sinai. Und er bleibt aber so lange dort oben, dass das Volk unten unruhig wird. Und sie sagen, ey, wir wollen was sehen. Wir brauchen was, was wir uns vorstellen können. Das dauert uns alles zu lange. Also wird der ganze Schmuck zusammengekarrt und daraus wird ein goldenes Kalb gegossen. Und während Mose oben die Weisungen von Jahwe empfängt, gießt das Volk sich unten ein Götzenbild. Jetzt schaue ich mal, ab welchem Vers ich hier lese. Ab Vers 9, Kapitel 32, ab Vers 9. Der Herr sagte jetzt zu Mose, ich habe erkannt, dass dies ein widerspenstiges Volk ist. Deshalb will ich meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Versuche nicht, mich davon abzubringen. Mit dir will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Also, Jahwe weiß schon, der Mose wird bestimmt versuchen, mich umzustimmen. Und er sagt von vornherein, versuche nicht, mich davon abzubringen. Was macht Mose? Vers 11. Mose aber versuchte, den Herrn, seinen Gott, umzustimmen. Und sagte, ach Herr, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, das du eben mit starker Hand aus Ägypten geführt hast? Du willst doch nicht, dass die Ägypter von dir sagen, er hat sie nur herausgeführt, um sie dort am Berg zu töten und völlig vom Erdboden auszurotten. Lass ab von deinem Zorn, lass dir das Unheil leid tun, das du über dein Volk bringen willst. Denk doch an Abraham, Isaak und Jakob, die dir treu gedient haben und denen du mit einem feierlichen Eid versprochen hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Ich will ihnen das ganze Land, von dem ich zu euch gesprochen habe, geben. Für immer will ich es ihnen zum Besitz geben. Mose zieht alle Register, um Jahwe umzustimmen. Der hat mindestens 3 Argumente. Erstens Argument, pass mal auf, du hast gerade dein Volk mit so viel Energie rausgeführt aus Ägypten, das war alles umsonst, wenn du sie jetzt platt machst. Warum hast du das dann vorher getan? Zweites Argument, auch sehr stichhaltig, bevor du deinen Zorn ausschüttest, denke bitte daran, was die anderen Völker über dich sagen werden. Was bist du denn für ein Gott? Hast du das nur getan, um sie anschließend doch zu vernichten? Denke doch daran, was das für ein Bild gibt von dir. Und das dritte und das schwerste Argument, das Mose aufgreift, ist, Jahwe, darf ich dich an dein Versprechen erinnern? An den Bund, den du geschlossen hast? Daran, dass du gesagt hast, du willst uns dieses Land geben? Was ist mit deinem Wort? Alles versucht er, um Gottes Zorn umzustimmen. Und in Vers 14 heißt es dann, da sah der Herr davon ab, seine Drohungen wahrzumachen. Und er vernichtete sein Volk nicht. Sehr menschlich wird hier von Jahwe, von Gott geredet. Aber ihr müsst wissen, was für die die Schreiber und für die Hörer damals immer klar war, ist, dass es einen himmelweiten Unterschied gibt zwischen den Affekten eines Menschen, zwischen menschlichen Motiven, die nicht immer rein sind und nicht immer klar sind, und zwischen dem ewigen Gott. Dieser Unterschied war für das Volk, war für die Juden immer klar, dass Gott kein Mensch ist. Was aber hier klar wird in dieser Begegnung, in dieser Erzählung, ist, dass Gottes Zorn ein leidenschaftlicher Zorn ist und dass er reagiert auf menschliches Handeln. Gott ist erregbar zum Zorn. Ich habe mich überlegt, wie ist es bei uns Menschen? Wie ist es auch bei mir? Was sind so Situationen, wo ich sagen würde, ich werde wirklich zornig? Vielleicht würden wir eher sagen, ich werde wütend. Dann sind es ja menschliche Affekte. Das ist nicht immer, die Motive sind nicht immer klar. Aber ich merke, richtig sauer werde ich, wenn ich merke, dass ich nicht ernst genommen werde. Dass mich da jemand nicht für voll nehmen will. Und wenn das etwa die Kinder sind, denen ich etwas versuche mitzuteilen und die signalisieren mich, ey komm, rede du doch, Alter. Das ist ein, insofern darf ich es zitieren, das ist ein Top-10-Titel in der deutschen Buchliste derzeit. Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Vielleicht kennt ihr dieses Buch. Und wenn mir das jemand signalisiert, auch in der UGS, also die Schüler, für die ich verantwortlich bin, wenn die mir signalisieren, ey, weißt du was, was du mir hier erzählst, das ist mir sowieso egal. Und dann komme ich schreibe dir das in dein Hausaufgabenheft. Und das Kind sagt, mir kannst du ruhig machen, meine Mutter guckt da eh nicht rein. Und ich werde zornig, wenn man mich nicht für voll nimmt. Und seht, das ist der Punkt. Ich bin ein Mensch, ein sündiger Mensch. Meine Motive sind nicht immer eindeutig. Wenn aber schon sündige Menschen zornig werden, wenn man sie nicht ernst nimmt, um wie viel mehr der heilige Gott, wenn man dem heiligen Gott signalisiert, weißt du was, das geht mir am A vorbei, das interessiert mich nicht. Und das heißt hier, Gott ist erregbar zum Zorn. Im Neuen Testament wird uns das von Jesus Christus berichtet. Markus Evangelium, Kapitel 3, Vers 5, da unten steht dieser Vers. Es heißt dort, dass Jesus die Pharisäer, die ihn nicht ernst nahmen, die ihn wider besseren Wissens verunglimpften und sagten, du bist doch vom Teufel besessen. Es heißt dort, da sah er sie, die Pharisäer, zornig der Reihe nach an. Und zugleich, heißt es hier, war er traurig, weil sie so engstirnig und hartherzig waren. Und Jesus hat den Pharisäern ein Gleichnis erzählt. Matthäus Evangelium 22. Wir haben das letzte Woche gelesen. Dieses Gleichnis von einem König, der einen riesen Festsaal hat und alle zur Hochzeit einladen will und alles ist bereitet. Der hat den Wein bestellt, der hat die Festtagsbraten sind fertig, alles ist gedeckt, alles ist geschmückt und dann lädt er die Leute ein, dann kommt doch. Und die sagen, ach, weißt du was, hab keine Zeit, ich habe Besseres zu tun. Ich muss mich um dieses kümmern und um jenes kümmern. Und dann heißt es hier, da wurde der König zornig, weil man seine Einladung abgelehnt hat. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis als eine Warnung zur Umkehr. Also, so viel können wir hier an der Stelle schon mal zusammenfassen. Weil Gott ein leidenschaftlicher Gott ist, darum ist er auch zornig. Nur eben, dass sein Zorn keine Schwäche ist, keine Willkür. Es ist nicht so, dass Gott gerade einen schlechten Tag hatte, sondern sie ist Reaktion auf das Handeln der Menschen. Und damit komme ich zum dritten und für heute zum letzten Punkt. Gottes eifersüchtiger Zorn. Man kann es nicht oft genug sagen, die Bibel sagt, Gott ist Liebe. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8. Nicht Gott hat Liebe, sondern Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen. Und die Liebe Gottes ist bei ihm nicht nur ein Wort, nicht nur ein Gedanke oder gar ein Gefühl, sondern die Liebe Gottes ist bei ihm immer die Tat, das Handeln für den Menschen. Gott liebt, indem er etwas tut. Viele von euch kennen diese Bücher, die 5 Sprachen der Liebe. Da ist das ja auch so, es ist ganz wichtig. Natürlich kannst du deinem Partner, deiner Partnerin sagen, ich liebe dich. Das auszusprechen ist wichtig und gut und richtig. Die Frage dann aber ist, wie zeigt sich das? Worin zeigt sich das? Gottes Liebe zeigt sich, indem er handelt. Und er handelt so, dass er seinen Sohn gesandt hat auf diese Welt. Und sich das Liebste, sich selbst opfert, sich selbst das Herz herausreißt für uns, indem Gott alles gibt, alles investiert. Und darum, weil Gottes Liebe so konkret ist, weil sie so konkret ist, nicht nur abstrakt, darum kann sie auch verletzt werden. Darum kann sie auch mit Füßen getreten werden, und zwar willentlich mit Füßen getreten werden. Und wo das Menschen tun, wo sie willentlich die Liebe Gottes missachten und sagen, weißt du was, hey, das ist nett gemeint von dir, aber ich brauche dich nicht. Wo der Mensch sagt, pass mal auf, das ist ja alles ganz gut, aber ich bin selbst der Herr, mein Gott. Vielleicht in ein paar Jahren, wenn es ans Sterben geht, dann denke ich nochmal über dich nach, wäre eine Option. Aber so lange will ich mein Leben führen, wie ich das für richtig halte. Wo Menschen willentlich Gottes Liebe verschmähen, da reagiert er mit einem eifersüchtigen Zorn. Das ist im Alten Testament im Volk Israel so gewesen. Seht, Gott hat dieses Volk ja nicht erwählt, weil es so groß war und so toll und so stark. 5. Mose 7 heißt es, da sagt Jahwe, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr das größte Volk seid. Ihr seid ja klein, ihr seid winzig, ihr seid ein Stecknadelkopf auf der Landkarte. Ich habe euch erwählt, weil ich euch liebe, sagt Gott. Und ich habe mit euch einen Bund geschlossen. Und dann hat Gott hat alles investiert für dieses Volk, hat Zeichen und Wunder getan, hat sie aus der Sklaverei befreit, hat das Meer geteilt, hat sie mit Manna und Wasser versorgt. Er hat alles getan für dieses Volk. Und was machen sie? Bei der erstbesten Gelegenheit laufen sie anderen Göttern hinterher. Gottes eifersüchtiger Zorn, das wird an keiner Stelle so deutlich wie beim Propheten Hesekiel dort in Kapitel 16. Und ich möchte uns einige Verse daraus lesen. Ich habe das überlegt, also dieser Text, ich glaube, der wäre FSK 16 vielleicht. Vielleicht FSK 12, aber das haut dann hier so einigermaßen hin. Das heißt dort, das Wort des Herrn erging an mich, er sagte, du Mensch, mache der Stadt Jerusalem klar, was für abscheuliche Dinge sie tut. Halte ihr vor, so spricht der Herr, der mächtige Gott. Du bist eine Kanaaniterin. Hier im Land, wurdest du geboren. Und dein Vater war ein Amoriter, deine Mutter eine Hethiterin. Und so erging es dir bei deiner Geburt. Deine Nabelschnur wurde nicht ordentlich abgeschnitten. Du wurdest nicht gebadet und mit Salz abgerieben. Und du wurdest nicht in Windeln gewickelt. Niemand kümmerte sich um dich. Niemand hatte Mitleid mit dir und versorgte dich. Du wurdest aufs freie Feld geworfen, weil niemand dich haben wollte. Und so erging es dir, als du geboren wurdest. Und da kam ich vorüber. Und ich sah dich in deinem Blut liegen und zappeln. Und ich sagte zu dir, du sollst leben und du sollst gedeihen. Ich ließ dich aufblühen wie eine Blume. Und so wuchst du heran und wurdest groß und überaus schön. Die Brüste wurden rund und das Schamhaar sproßte. Aber noch immer warst du nackt und bloß. Und wieder kam ich an dir vorüber und ich sah, dass du zur Liebe reif warst. Und da nahm ich dich zur Frau. Ich breitete meinen Gewandsaum über dich, zum Zeichen, dass du mir gehören und nicht mehr nackt und bloß sein solltest. Ich schwor dir meine Treue und ich schloss den Bund des Lebens mit dir, ich der Herr, und so wurdest du mein. Ich badete dich und ich wusch dir das Blut ab. Ich salbte dich mit Öl und ich gab dir ein buntes Kleid und Sandalen aus weichem Leder, ein Kopftuch aus feinstem Leinen und einen schön gewebten Mantel. Und ich legte dir Schmuck an, Armspangen, Halskette, Nasenring, Ohrringe und einen kostbaren Stirnreif. Und so warst du nun mit Gold und Silber geschmückt und du trugst Kleider aus den schönsten und erlesensten Stoffen. Und du hattest Gebäck aus feinstem Mehl zu essen, das mit Honig und Öl bereitet war. Und du warst unaussprechlich schön. Und du wurdest zur Königin. Alle Welt rühmte deine Schönheit, die durch meinen Schmuck erst vollkommen wurde, sagte der Herr, der mächtige Gott. Aber du vergaßt, dass du deine Schönheit und deinen Ruhm mir verdanktest. Du wurdest übermütig und locktest mit deinen Reizen jeden an, der vorbeikam. Jedem botest du dich an. An den Plätzen, wo man die Götzen verehrt, da breitest du deine bunten Kleider aus und du hurtest herum. Dazu hätte es niemals, niemals kommen dürfen. Aus dem Silber und Gold, das ich dir geschenkt hatte, da machtest du dir Götzen und du betrogst mich mit ihnen. Du zogst ihnen deine bunten Gewänder an und opferstest ihnen den Weihrauch und das Öl, das du von mir bekommen hattest. Die Leckerbissen, die ich dir gegeben hatte, das feine Honiggebäck, das brachtest du zu ihnen, um sie damit zu erfreuen. Soweit kam es, sagte der Herr, der mächtige Gott. Aber du hast noch Schlimmeres getan. Du hast nicht nur mit den Götzen gehurt, sondern ihnen auch noch die Söhne und Töchter zum Fraß vorgeworfen. die du mir geboren hattest. Du hast meine Kinder geschlachtet und als Opfer für deine Götzen verbrannt. Und so hast du es getrieben und hast ganz vergessen, was ich für dich getan hatte, als du noch nackt und zappelnd in deinem Blut auf der Erde lagst. Ich gehe jetzt mal weiter zu Vers 35 bis 43 noch die Verse. Jerusalem, du Hure, höre das Wort des Herrn. So spricht der Herr, der mächtige Gott. Weil du dich vor deinen Liebhabern und deinen ekelhaften Götzenbildern nackt ausgezogen und den Götzen deine Kinder geopfert hast, rechne ich jetzt mit dir ab. Ich rufe deine ganze Kundschaft zusammen, die Männer, mit denen du gehurt hast, und auch die anderen, die du nicht mochtest. Wenn sie von überall her zusammengelaufen sind, dann hebe ich vor ihren Augen deine Kleider hoch und ich gebe dich der Schande preis. Ich verfahre mit dir, wie es das Gesetz für eine Ehebrecherin und Mörderin vorschreibt. Weil du meinen Zorn gereizt und meine Eifersucht geweckt hast, verurteile ich dich zum Tode. Ich liefere dich ihnen aus, dass sie deine Hurenbude und deine Götzenaltäre einreißen, dir deinen Schmuck nehmen, dir die Kleider vom Leib reißen und dich nackt und bloß liegen lassen. Dann werden sie eine Gerichtsversammlung einberufen. Sie werden dich steinigen und deine Leiche mit dem Schwert in Stücke hauen. Alle Frauen werden sehen, wie man das Urteil an dir vollstreckt und deine Häuser niederbrennt. Aus ist es dann mit deiner Hurerei. Du kannst dir keine Liebhaber mehr kaufen. Dann ist endlich mein Zorn und meine Eifersucht gestillt. Ich habe wieder Ruhe und muss mich nicht mehr von dir kränken lassen. Du warst undankbar und vergaßest, was ich seit deiner Kindheit für dich getan hatte. Durch dein schamloses Treiben hast du mich herausgefordert. Jetzt musst du die Folgen tragen. Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Immer noch ist dieses Wort ja eine Einladung umzukehren, die Chance zu ergreifen, damit das alles nicht geschehen muss. Und im Neuen Testament ist es nicht anders, dass Gott einlädt. Die Bibel sagt, Gott bittet, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wer dieser Bitte ins Gesicht lacht, und willentlich ablehnt, der, so sagt es die Bibel in Johannes 3, Vers 36, ich glaube, der Vers kommt jetzt noch auf den nächsten, wer sich an den Sohn Gottes hält, hat das ewige Leben. Wer nicht auf den Sohn hört, wird niemals das Leben finden, er wird dem Zorngericht Gottes nicht entgehen. Damit sind wir noch nicht fertig mit den Aussagen zum Zorn Gottes in der Bibel. Für heute aber, denke ich, reicht es auch wiederum für das Fazit, das hier als nächstes kommt. Die Rede vom lieben Gott, von dem senilen, alten, guten Opa, ist eine teuflische Erfindung. Einen lieben Gott müssen wir nicht ehren. Müssen wir nicht fürchten. Vor einem lieben Gott müssen wir nicht umkehren, nicht Buße tun. Wir müssen nicht die Knie beugen vor ihm, so wie wir es vorhin gesungen haben. Alle Menschen werden sich beugen vor dir. Vor einer Witzfigur beugt man sich nicht. Vor einem heiligen Gott geht man auf die Knie. Freiwillig oder unfreiwillig. Aber man wird vor ihm auf die Knie gehen. Wenn Gott der liebe Gott wäre, dann könnten wir einfach so bleiben, wie wir sind. Vielleicht existiert es darum, das Märchen vom lieben Gott. Amen.